In unserer Predigtreihe über die Bedeutung des Bleibens in Christus haben wir eigentlich schon in den letzten Gottesdiensten deutlich gesehen, dass wenn es um das Bleiben in Christus geht, es nicht bei einer bloßen Behauptung bleiben darf, sondern in ihm zu bleiben hat eine Auswirkung, eine ganz praktische Auswirkung auf das Leben eines jeden Menschen. Schon zur Zeit, als Jesus auf der Erde war, gab es sehr viele Menschen, die behaupteten, in Jesu Nähe sein zu wollen. Dieses bei Jesus bleiben wollen, haben sie natürlich durch bestimmte Taten untermauern versucht. Sie folgten ihm überall hin, wo er hinging. Sie hörten seiner Predigten zu und sie bestaunten seine Wunder. Bis schließlich und endlich nach einer sehr harten Predigt, wie sie es sagten, von Jesu, sie feststellen mussten, dass es beim Bleiben in Jesus es nicht nur darum geht, ihm hinterherzulaufen, sondern dass es Auswirkungen hat auf ihr Leben ganz persönlich. Sie wurden auch damals aufgefordert, Jesus Christus als das Brot des Lebens, das Brot ihres Lebens anzunehmen. Das bedeutet, dass ihr Glaube, den sie bisher vielleicht zu eigenen Konditionen, nach eigenen Vorstellungen gelebt haben, plötzlich über den Haufen geworfen wurde und nun sie aufgefordert wurden, Christuszentriert zu sein, zu leben. Das Resultat damals kennen wir. Viele fingen an, Jesus zu verlassen. Einer nach dem anderen ging von ihm weg, dass Jesus sogar seine Jünger irgendwann mal gefragt hat, wie sieht es mit euch aus? Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr mich eigentlich auch verlassen? Eine sehr nachdenklich machende Situation, wie ich finde. Aber wisst ihr, was ich glaube? Dass wir heute uns in genau der gleichen Situation befinden. Auch wenn Jesus heute nicht körperlich anwesend ist, sind auch wir heute ganz praktisch gefragt, eine Entscheidung zu treffen. Nicht nur bei ihm, sondern wie unser Predigttext es nennt, wie wir gleich auch im Text lesen werden, in ihm zu sein, in ihm zu bleiben. Und genau wie damals gibt es auch heute Argumente, mit denen wir es vielleicht versuchen zu einem untermauern, zu beweisen, dass ich in Christus bin. Da sage ich mir vielleicht, ich glaube doch an Jesus. Was willst du mehr? Ich gehöre doch einer Gemeinde an. Was willst du mehr? Was wird mehr erwartet? Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst. Ich führe ein halbwegs vernünftiges Leben. Vielleicht meinen wir kennen uns in der Bibel wunderbar aus. Ich habe vielleicht sogar Theologie studiert. Ist das nicht Beweis genug, dass ich in Christus bin? Reicht es aus? Und so beruhigt sich vielleicht auch manch einer von hier Anwesenden mit solchen oder ähnlichen Argumenten und sagt sich, ich bin doch in Christus. Aber wisst ihr, ich frage mich ganz wirklich, was bleibt von diesen Argumenten wirklich übrig, wenn ich ganz bewusst, ganz genau erkenne, was erwartet Christus eigentlich von mir? Was erwartet das Wort Gottes von mir, wenn sie uns auffordert? Wenn es uns auffordert, bleibt in mir. Bleibt in mir. Was bleibt dann übrig von meinen Argumenten, mit denen ich mein Christsein vielleicht für mich selbst, eher für mich, für andere beweisen möchte? Was bleibt davon wirklich übrig? Kann es sein, dass ich, wenn ich mein Leben ganz praktisch, ganz nüchtern betrachte, vielleicht sogar ihn verlassen habe? Ich vielleicht in der Gemeinde bin, vielleicht sogar einen Dienst tue, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin im Begriff, wie viele andere damals, von Christus wegzugehen. Deswegen finde ich, es ist gut und wichtig, dass wir als Gemeinde uns heute einmal oder die letzten Wochen schon ganz bewusst die Frage stellen, was bedeutet es ganz ehrlich, in Christus zu sein? Was erwartet Christus, was erwartet sein Wort von uns, wenn es dazu auffordert? Bleibt in Christus. Über zwei Anzeichen und dessen Folgen des Bleibens in Christus haben wir in den letzten Gottesdiensten schon nachgedacht. Wir haben gesehen, dass das Bleiben in Christus bedeutet, Gemeinschaft nicht nur mit ihm, sondern auch Gemeinschaft miteinander zu haben. Und diese Gemeinschaft führt zur völligen Freude. Was für eine wunderbare Aussicht, was für eine wunderbare Eigenschaft oder Tatsache, die uns das Wort Gottes nennt. Dann haben wir letztes Mal gesehen, dass es in ihm bleiben bedeutet auch in seinem Licht zu wandeln, in seinem Licht zu leben. Und auch das hat eine Auswirkung, eine praktische Auswirkung auf unser Leben. Nämlich im Gotteslicht zu sein, bedeutet, wir werden in seinem Licht die Wahrheit über uns selbst erkennen. Die Wahrheit über unseren eigenen Zustand, so wie Gott es sieht. Und wir haben gestern oder letztes Mal eine sehr mutmachende Aussage gehört, trotzdem, dass es ein sehr ernstes und aufrüttelndes Thema war. Wir haben doch feststellen dürfen, das Wort, das Gott sagt, wer aber seine Sünden bekennt, weil man ja durch sein Licht die Sünde erkennen kann. Wenn man die Sünde bekennt, wenn einer das tut, so ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das haben wir letztes Mal drüber nachgedacht. Und nun könnte ein Mensch ja daraus schlussfolgern. Und wir sind manchmal, was das Wort Gottes angeht, leider auch sehr pragmatisch veranlagt. Nun könnte jemand ja daraus schließen, dann ist ja alles wunderbar. Wenn ich in seinem Licht erkenne, dass ich sündige, dann bekenne ich die Sünde vor ihm und Gott vergibt. Dann, wenn ich wiederum sündige, dann komme ich wieder zu Gott, ich bekenne und er vergibt nochmals. Eigentlich bräuchte ich mich dann ja gar nicht großartig zu verändern. Ich könnte es ja rein theoretisch dulden, sogar Sünde in meinem Leben. Ich könnte doch in Sünde leben und ich komme zu Gott und voilà, er vergibt. Ist das nicht schön? Ähnlich wie es damals bei Paulus und den Römern war. Als Paulus den Römern die Gnade Gottes aufzeigen wollte, wie groß doch die Gnade Gottes ist. Und er sagte, es ist egal, wie groß eure Sünde geworden ist. So groß die Sünde nicht ist, die Gnade Gottes ist größer. Was haben die Römer daraus geschlossen? Wunderbar, dann lass uns noch mehr sündigen, damit die Gnade noch größer wird. Und was hat Paulus ihnen als Antwort gegeben? Das sei ferne, denn wir sind ja der Sünde gestorben. Wie sollten wir denn weiterhin in Sünde leben? Und genauso verhält es sich auch mit unserem Text. Denn das Wandeln in seinem Licht Gottes, das ist nicht dazu da, dass ich erkenne, bekenne und weiter sündige. Nein. Wandeln in seinem Licht bedeutet, und dann bin ich schon mitten in unserem Thema, das wir heute betrachten werden. Und ich drücke es mit dem Vers aus, den wir gleich in unserem Text auch wiederfinden werden. Das Bleiben in Christus, wir bleiben in ihm, indem wir leben. Und zwar so leben, wie er gelebt hat. Und anhand an dieser Aussage können wir uns doch schon die Frage beantworten. Hat Christus so gelebt? Sünde geduldet? Gesagt, okay, nicht schlimm. Bekennen, vergeben, vergessen. Hat er so gelebt? Nein, Christus war der Einzige, der ohne Sünde war. Er ist der Sünde entflohen. Er ist nicht mit der Sünde, er hat nicht mit ihr gelebt. Er hat sie nicht geduldet. Er hat auch Menschen auf Sünde hingewiesen. Und schon mit dem ersten Satz unseres Textes nimmt Johannes all den Menschen den Wind aus den Segeln, die meinen, nur weil Gott uns Vergebung durch sein Wort zuspricht, zur Vergebung unserer Sünden zusagt, wäre es für uns ein Freifahrtschein, weiter zu sündigen. Mitnichten, sagt er. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Johannes Kapitel 2, Vers 1 sagt er, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ich schreibe es euch, damit ihr eben nicht sündigt. Wenn Gott euch in seinem Licht Sünde in eurem Leben, in deinem und meinem Leben aufzeigt, dann nicht, damit du bekennst und weitermachst wie gehabt. Nein, damit du bekennst, Vergebung erfährst und damit du nicht mehr sündigst. Das ist der Weg, mit Sünde umzugehen. So nehme ich Sünde in meinem Leben ernst. So gehe ich aktiv gegen die Sünde an. Gottes Liebe, seine Bereitschaft, Sünden zu vergeben, bedeutet nicht Freiheit für mich, weiterzumachen wie gehabt, sondern der Anspruch in unserem Text ist eigentlich klar. Entflieh der Sünde, lass Sünde sein, leb nicht in der Sünde. Und wenn du Sünde in deinem Leben erkennst, dann bekenne und lass sie sein, geh ihr aus dem Weg. Die Bibel sagt, sogar den Schein der Sünde, entfliehe dem Schein. Da, wo Sünde vermutet wird, da wo Orte, die zu Sünde führen können, das bedeutet es eigentlich ganz praktisch, Orte, die dich zu Sünde verleiten könnten, solltest du meiden. Das ist der praktische Umgang mit Sünde. Also, ich lese uns diesen Text einmal komplett vor. Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt hat. Ich möchte uns heute aus unserem Text einige Fragen formulieren und diese Fragen an uns richten, die sich an jeder von uns auch beantworten, aufgefordert ist zu beantworten. Und diese Beantwortung dieser Frage ist eigentlich Voraussetzung dafür, für unsere Entscheidung, bin ich bereit? Möchte ich überhaupt so leben, wie Christus gelebt hat? Lasst uns diese Fragen einmal angehen. Und die erste Frage ist, die ich stellen möchte, ist, weißt du eigentlich, wer Jesus Christus ist? Weißt du, wer Jesus ist? Ich denke, das ist eine ganz praktische, das ist eine grundsätzliche Frage. Denn warum sollte ich es anstreben, so zu leben, wie Christus gelebt hat, wenn ich nicht weiß, wer er überhaupt war? Wozu er da war auf dieser Erde? Und zu wissen, wer Jesus Christus eigentlich ist. Damit ist sicherlich nicht einfach nur gemeint, dass wir den Namen Jesu Christi kennen, dass wir die Geschichten aus der Bibel einmal in der Kinderstunde oder im Konfirmationsunterricht gelernt haben, sondern Jesus zu kennen bedeutet auch, ihn in Verbindung mit meinem Leben ganz genau kennenzulernen, zu wissen, was für eine Funktion hat Christus in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe ja ein Hobby und ein komisches Hobby vielleicht für einige, aber ich sammle Briefmarken. Diese kleinen Dinger, die ich langsam nicht mehr erkennen kann. Manchmal müssen mir meine Söhne die Jahreszahlen vorlesen. Ich muss mir mal eine große Lupe kaufen. Aber ich habe dieses komische Hobby seit Kindheit an. Ihr wisst sicherlich auch, dass es Briefmarken gibt, die sehr, sehr teuer sind. Wisst ihr eigentlich, was die teuerste Briefmarke ist? Bitte? Okay, ja, eins habe ich genau verstanden, das ist die blaue Mauritius. Ja, es ist eine sehr, sehr teure Marke, das ist wirklich wahr, die ist über 1 Million Euro wert. Aber das ist bei weitem nicht die teuerste. Da gibt es eine andere, die heißt die British Guiana, 1-Cent-Marke. War eine Übergangsmarke von 1956, nur ein paar wenige von der hergestellt und die ist, sage und schreibe, 9 Millionen Euro wert. Jetzt frage ich euch, was bringt euch das, das zu wissen? Was bringt euch das, dass ihr wisst, die British Guiana ist 9 Millionen Euro wert? Wer freut sich darüber, dass diese Marke so viel wert ist? Also hat sich keiner gemeldet. Wenn du sie gemeldet hättest, dann hätte ich dich heute Nachmittag besucht. Aber hat sich keiner gemeldet? Warum hat sich keiner gemeldet? Warum freut man sich nicht über den Wert dieser Marke? Ganz einfach, weil ich besitze die nicht, ich habe die nicht. Die gehört nicht zu meinem Eigentum. Ganz, ganz anders geht es dem Menschen, der diese Marke hat. Der weiß ganz genau, was die wert ist, der weiß, wie die aussieht, der weiß, wo er sie versteckt hat und er meldet sich nicht in einem Gottesdienst, wenn er sie hat, weil er möchte nicht, dass die Leute wissen, dass er die Marke hat. Sonst kriegt er wirklich Besuch. Wisst ihr, genau das Gleiche ist es mit Jesus Christus. Wenn du den Wert Christi wirklich kennst, wenn du ihn kennen würdest, und ich kann dir eins versichern, der ist bei weitem mehr wert als die British Guiana. Sein Wert ist nicht in Zahlen zu messen, in Zahlen auszudrücken. Sein Wert ist bei weitem höher als irgendetwas, was wir uns vorstellen können. Und wisst ihr, das Besondere an Christus ist, im Gegensatz zu dieser Marke, du kannst ihn dein Eigentum nennen. Du kannst ihn dein nennen, er nennt dich sein. Du kannst ihn haben in deinem Leben. Er kann Teil deines Lebens sein. Nicht irgendwo versteckt in einem Tresor für besondere Menschen, die ihn besonders gut kennen und ihn aufbewahren für sich selbst. Nein, er kann Teil deines Lebens sein. Ja, erst wenn uns bewusst wird, welche Bedeutung Christus für dein und mein Leben haben kann, hat Jesus einen Stellenwert in unserem Leben, und zwar einen Stellenwert, der unser Leben zu beeinflussen vermag. Unser Text sagt, wenn wir im Text weitergehen, auch wenn es in unserem Leben sein muss, Sünde zu erkennen, Sünde zu bekennen, Sünde zu lassen, Sünde aus dem Weg zu gehen, ist Johannes doch sich der Fehlbarkeit eines Menschen bewusst. Und er weiß, dass jeder Mensch in Sünde fällt. Haben wir letztes Mal auch gehört. Und, sagt er weiter, haben wir für diesen Fall einen Fürsprecher. Wenn jemand doch sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus. Hast du es schon mal erlebt, dass jemand Fürsprache für dich gehalten hat? Dass du in eine Situation gekommen bist, wo du ganz genau wusstest, hier kommst du nicht mit heiler Haut raus, hier kannst du nicht mehr argumentieren, ich habe keine Argumente mehr, hier stehe ich alleine da. Und plötzlich war da jemand, der für dich persönlich Partei ergriffen hat, der für dich ausgesagt hat, für dich gesprochen hat, als Zeuge für dich ganz persönlich aufgetreten ist und damit deine Lage komplett verändert hat. Ein Fürsprecher hat dich persönlich im Blick. Bei einem Fürsprecher geht es nur um deine Person. Einem Fürsprecher bist du ganz persönlich nicht egal. Und genau das möchte Jesus Christus für dich und mich sein. Die Offenbarung beschreibt uns ein sehr, sehr interessantes, schönes Bild. Offenbarung Kapitel 12, im Vers 10 heißt es, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie von unserem Gott Tag und Nacht verklagte. Weißt du davon, dass der Teufel, dass der Satan eigentlich nur ein einziges Ziel hat? Deinen Namen vor Gott in Verbindung mit all deinen Sünden zu bringen, die du in deinem Leben getan hast, und damit dich in den Schmutz zu ziehen. Tag und Nacht, heißt es hier, hat er nichts Besseres zu tun, als uns vor Gott anzuklagen. Hast du gesehen, was der Alex da wieder angestellt hat? Hast du gesehen, wie er mit seiner Frau umgegangen ist, mit seinen Kindern auf Arbeit? Hast du gesehen, dass er deinem Wort gegenüber nicht treu gewesen ist? Das ist seine Anklage, und bei seiner Anklage geht es nicht um ein paar Mark Streitwert. Es geht nicht um Kleinigkeiten, die ich hier mit links bezahlen könnte. Nein, wenn der Teufel uns anklagt vor Gott, geht es um nichts Geringeres als um dein und mein Leben, als um unser ewiges Leben, als um unsere Ewigkeit, wie wir sie eines Tages verbringen werden. Und es ist ganz bestimmt nicht in seinem Wunsch, dass du deine Ewigkeit bei Gott verbringst. Deswegen tritt er vor ihm auf und sagt, schau dir das an. Und er bringt Anklage, und er hat nur ein Ziel, uns von Gott wegzuklagen. Und sein Anklagepunkt ist klar, es geht um Sünde, von der wir schon wissen und gehört haben, dass sich derer niemand freisprechen kann, denn wir sind alle Sünder. Und wenn etwas anderes behauptet wird, er belügt einfach nur sich selbst. Und dann nennt Johannes die zweite Eigenschaft Jesu in seinem Wort. Nochmal kurz zurück. Wisst ihr? Nein, ich gehe weiter. Er nennt erstmal diese zweite Eigenschaft Jesu in seinem Wort. Und die ist, er ist nicht nur unser Fürsprecher, wird hier gesagt. Ein Fürsprecher, der keine Argumente hat. Es wäre kein guter Fürsprecher. Er kann höchstens bitten. Aber Jesus steht nicht mit leeren Händen da bei seinem Vater. Er geht also nicht hin ohne Hoffnung für dich und für mich. Er geht zu seinem Vater und wisst ihr, was er macht? Er breitet einfach nur seine Hände aus. Er sagte, wer wird hier angeklagt? Der Alex? Hier. Vater, schau mir meine Hände an. Schau dir meine Hände an. Siehst du die Nägelmale? Siehst du die Seite, die vom Speer aufgeschlitzt wurde? Siehst du diesen Körper, der gebrochen wurde am Kreuz? Das habe ich für ihn getan. Das ist sein Argument. Er ist unser Sühnopfer, heißt es weiter. Unser Sühnopfer für unsere Sünden. Ist es dir bewusst? Ist es dir jeden Tag bewusst, was Jesus für dich ist? Ein Fürsprecher, dein Fürsprecher? Er ist das Opfer, das für dich am Kreuz von Golgatha gebracht wurde. Wisst ihr, ich glaube manchmal, dass wir Menschen die Sache mit der Sünde missverstehen. Klar, wir sagen und wir wissen, dass wir Sünder sind. Das besingen wir sogar in einem Schlager. Wir sind alle kleine Sünderlein, ja? Und zu viel Essen ist Sünde. Ja, Sünde ist bekannt in unserer Gesellschaft. Wir wissen auch, dass wir, wenn es um Sünde geht, um Vergebung zu bitten haben. Bei Gott im Himmel. Aber ist uns das bewusst, dass die Grundlage der Vergebung Jesu Christi Tod am Kreuz gewesen ist? Er hat bezahlt für meine Sünde. Er hat bezahlt und nur deswegen habe ich die Möglichkeit, bei Gott um Vergebung zu bitten. Und nur deswegen vergibt Gott, weil für dich und mich bereits bezahlt ist. Wenn du das nicht weißt, wenn es dir jetzt nicht bewusst ist, dass Jesus diese Funktion in deinem Leben hat, dann darf ich dir verraten, du kennst Jesus nicht. Du kennst höchstens seinen Namen, mehr aber auch nicht. Er möchte mehr sein. Er möchte dein Fürsprecher sein. Er möchte ein Sühnopfer für dich ganz persönlich sein. Ich komme damit zur zweiten Frage, die ich an uns stellen möchte und die lautet, was bedeutet das nun ganz praktisch für dich? Was bedeutet das ganz praktisch für dich, dass Jesus Christus dein Fürsprecher und dein Sühnopfer sein möchte? Hier in dem zweiten Teil unseres Textes geht Johannes nämlich ganz genau auf diese Frage ein. Und so wie wir bei der ersten Frage uns eigentlich hinstellen könnten und sagen könnten, ja, wir wissen, wer Jesus ist, wir haben gerade gehört, was es bedeutet, ihn wirklich zu kennen. Genauso könnte ich auch hier behaupten, eine Beziehung zu Jesus zu haben, diese Funktion, ja, dass ich ihn in dieser Funktion kenne. Aber auch hier, sagt Johannes, gibt es ganz bestimmte Merkmale, woran man ganz genau sieht, ob Jesus wirklich der ist in deinem Leben, wer er hier eigentlich, wie er im Text beschrieben wird. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Vielleicht scheint diese Aussage erstmal ein bisschen kompliziert oder etwas verwirrend zu sein, aber ich denke, so schwer ist es gar nicht. Das erste Erkennen ist hier gesagt in der Gegenwartsform. Und da, Luther nennt es etwas anders, er sagt, daran merken wir. Und mit dieser Aufforderung macht Johannes eigentlich, er fordert uns einfach nur auf. Versuch zu erkennen, erkenne an deinem eigenen Leben, ob Jesus Christus die Bedeutung für dich hat. Ob du ihn wirklich erkannt hast. Ob er diesen Wert in deinem Leben hat. Welche Beziehung du zu Jesus Christus ganz persönlich hast. Und diese Aufforderung bezieht sich nicht darauf, ich soll meinen Nachbarn prüfen, ich soll den Nächsten prüfen, sondern ein jeder steht hier vor Gott ganz persönlich. Erkenne an dir selbst, wo stehst du in der Beziehung zu Christus? Und jetzt wird es interessant, vielleicht ein bisschen komplizierter. Ich fand das zweite Wort, erkannt haben, Sehr gut. Es ist im Gegensatz zum ersten Erkennen in der Vergangenheit geschrieben und beschreibt also ein Geschehen, ein Ereignis, das bereits zurückliegt. Es ist demnach ein Erkannthaben, das erprobt, das bewährt, das bereits gelebt wird, also zu meinem Zustand gehört als Kind Gottes. Und ich glaube an dieser Stelle, dass es ein bloßes Erkennen ist, wie ich jemanden, den ich lange auf der Straße nicht gesehen habe, plötzlich wieder erkenne. Nein, es ist mehr mit gemeint. Wenn ich mir den Begriff Erkennen aus der Bibel anschaue, dann begegnet er mir zum Beispiel in dem Augenblick, als Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und Adam erkannte Eva. Adam erkannte Eva, das bedeutet, es entstand eine Verbindung zwischen ihnen beiden. Es entstand eine Verbindung, wie sie eigentlich nur von der Ehe kennen. Es entstand eine Verbindung, wo bei den beiden sofort klar war, wir gehören zusammen, wir gehören auf immer zusammen, wir sind nicht auseinander zu dividieren. Wir sind von jetzt an als Doppelpack zu sehen. Wir sind unzertrennlich. Und wisst ihr, genau das, genau darum geht es heute. Wenn ich gefragt werde, hast du Christus erkannt, bedeutet das nichts anderes als, gehört er zu deinem Leben, gehörst du bereits ihm. Es geht nicht darum, wie bei der ersten Frage, einmal zu wissen, wer er ist, sondern hier geht es wirklich darum, ist er Teil deines Lebens? Ist er dein Fürsprecher? Ist er dein Sühnopfer? Hast du diese innige, diese tiefe Beziehung zu Christus Jesus, zu ihm ganz persönlich? Hier geht es nicht, ihr merkt das schon, es wird dem Johannes sehr, sehr persönlich hier. Johannes möchte, dass wir nicht nur das Wissen über Jesus haben, sondern dass er wirklich Teil unseres Lebens ist. Das drückt er aus mit diesem Wort erkennen. Ob es eine Auswirkung hat auf unser Leben. Und diese Auswirkung beschreibt er mit ganz einfachen Worten. Er sagt, wenn wir meinen, eine tiefe Beziehung zu Christus zu haben, wenn wir behaupten, ihn erkannt zu haben, dann merkt man das, ob ich bereit bin, seine Gebote, sein Wort, ob ich es ernst nehme. Hat die Bibel, das Wort Gottes in deinem und auch in meinem Leben Relevanz? Ein deutlicheres Kennzeichen gibt es nicht, als wenn ich das ernst nehme, was derjenige gesagt hat, zu dem ich behaupte, eine ganz, ganz tiefe Beziehung zu haben. Ich habe vorhin auch dieses Erkennen in Verbindung gebracht mit der Ehe. Ich möchte mal kurz bei diesem Beispiel bleiben. Was ist die Voraussetzung für eine gut funktionierende Ehe? Wisst ihr, ich glaube, wenn ich in einem fremden Land bin und mit meiner Frau unterwegs bin, auch wenn die Leute uns nicht kennen, sie werden ganz einfach daran erkennen, wie ich mit ihr umgehe, wie ich mit ihr rede, wie ich sie anschaue, ja, und gegenseitig auch genauso wie sie zu mir ist. Sie werden daran erkennen, dass wir zusammengehören, dass wir eine ganz, ganz tiefe Beziehung zueinander haben. Und genau so ist das mit der Beziehung zu Christus. Eigentlich kannst du sein, wo du willst. Wir waren in diesem Jahr in Kroatien und wir haben da viele, viele kennengelernt. Wir waren diesmal auf dem Zeltplatz und da lernst du viele Menschen kennen. Und auch wenn du die nicht kennst, da laufen alle in Badehose rum oder Badeanzug. Und doch hat man gesehen, die Art und Weise, wie sie miteinander, wie sie gesprochen haben, wie sie umgegangen sind, das sind Kinder Gottes. Ich glaube, diese Erfahrung habt ihr auch schon mal gemacht im Leben. Du kannst in einem fremden Land sein. Du kannst Menschen erkennen, ob sie das Wort Gottes ernst nehmen, ob sie die Gebote Christi halten oder nicht. Du kannst auf Arbeit sein und dein Arbeitskollege wird es merken, ob du bereit bist, die Worte Gottes ernst zu nehmen, ob du das Wort Gottes hältst oder nicht. Es hat Auswirkung auf dein Reden. Es hat Auswirkung auf deine Familie, wie du dich ihnen gegenüber verhältst. Jemand sagte sogar einmal, wenn sich der Bauer bekehrt, dann merkt es sogar die Kuh im Stall. Denn das Wort Gottes bekommt eine Relevanz für mein Leben. Es verändert mich, wenn ich es ernst nehme. Und wenn es an deinem Leben nicht zu sehen ist, dann solltest du dich fragen, wie ernsthaft gehst du mit dem Wort Gottes um? Wisst ihr, ich glaube, ich bin überzeugt, es gibt ganz einfache Merkmale, an denen du und ich persönlich erkennen können, ob wir das Wort Gottes ernst nehmen. Das ist, wie viel Zeit verbringst du in dem Wort? Wie oft liest du das Wort? Wie oft schlägst du das Wort auf? Ich habe mal in meiner, könnt ihr euch erinnern, hat bestimmt schon mal jeder so einen Liebesbrief gekriegt, ne? Habe ich auch früher. Und wisst ihr, ich habe diese Liebesbriefe, ich habe die 30 Mal gelesen, ich konnte die auswendig, weil es einfach sehr schön war, was da drin stand. Wie oft hast du die Bibel durchgelesen? Das ist ein Liebesbrief Gottes, du bist aufgefordert, in Liebe ihm entgegenzutreten. Wie oft liest du das? Wie viel Zeit verbringen wir im Worte Gottes? Daran erkennst du schon, wie ernst du es nimmst, daran erkennst du, ob wir sein Wort bereit sind zu halten. Oder nicht? Und genauso ist es mit dem Gebet. Wisst ihr, wenn wir mit meiner Frau zu Hause sind, alleine, wir schweigen uns nicht an. Aber wie oft herrscht Schweigen in unserer Beziehung zu Gott? Wie oft betest du? Wie ernsthaft betest du? Wie sieht es in deinem Gebetsleben aus? Das ist auch ein Kennzeichen dafür, wie ernst du in seinem Wort lebst. Johannes drückt es hier ganz krass aus. Wenn wir behaupten, ihn zu kennen und seine Gebote nicht halten, derjenige ist ein Lügner. Ganz einfach. Ein schreckliches Wort, will ich nicht sein. Lügner ist für mich die schlimmste Beschimpfung, die ich so hören könnte. Du belügst nicht die Gemeindeältesten, du belügst nicht den Hansi, du belügst auch nicht Jesus Christus. Weißt du was, du belügst nur dich selbst, wenn du behauptest, ihn zu kennen, aber sein Wort nicht hältst. Wer behauptet, sein Kind zu sein, aber nicht nach seinem Wort lebt, ist ein Lügner. Letzte Woche war Blasheimer Markt. Ich war nicht da, aber habe mir erzählen lassen. Wusst ihr das? Da fand ein Gottesdienst statt auf dem Autoscooter. Die Autos wurden zur Seite gefahren und da hat irgendeine Pastorin hat da gepredigt. Wisst ihr, da wurde Sachen gesagt, Sachen gepredigt, wo mein Sohn sagte, Papa, das ist doch Irrlehre, das ist Lüge. Da ist ein Mensch, der behauptet, Gott zu kennen, aber er hat keine Ahnung von dem, was in seinem Wort steht. Nur Theorie, keine Praxis, das ist der Unterschied. Theoretisches Wissen ist da, aber kein wirkliches Erkennen Jesu Christi, keine tiefe Beziehung, ein Leben in Lüge. Und diese Menschen trauen sich auf die Straße zu gehen und unseren Herrn in ein falsches Licht zu stellen. Ich hoffe nicht, dass wir so leben, dass wir als Lügner erkannt werden. Jakobus warnt seine Leser davon, zum Beispiel Pläne zu schmieden, sich gewisse Dinge über Jahre vorzunehmen, aber das, was wirklich wichtig ist, aufzuschieben. Er sagt, du weißt nicht, wie lange dein Leben noch ist. Und wenn du heute weißt, Gutes zu tun und es nicht tust, dem ist es Sünde. Wenn du heute weißt, was zu tun ist, wenn du Veränderung in deinem Leben brauchst, in deiner Beziehung zu Christus brauchst, dann gib Gott heute eine Antwort darauf. Es geschieht nicht einfach so, wenn er einen Menschen anspricht. Und damit komme ich zu der letzten und der dritten Frage unserer Predigt. Hast du Christus bereits angenommen? Eine ganz einfache Frage. Eine Frage, die du mit einem ganz einfachen Ja oder Nein beantworten kannst. Das ist eigentlich die alles entscheidende Frage, die unser Text behandelt. Du kannst alles über Jesus Christus wissen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Du kannst sein Leben studiert haben. Du kannst sogar Anzeichen einer Beziehung zu ihm leben, weil du ganz genau weißt, was in der Bibel steht. Du kannst in einem christlichen Land leben, wie in unserem, und regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Du kannst sogar als Kind getauft worden sein. Du kannst die Kinderstunden bzw. den Konfirmationsunterricht mitgemacht haben. Aber wenn du ihm noch keine persönliche Antwort gegeben hast, dann fehlt da noch was. Dann ist das ganze Wissen nichts wert. Denn du bist noch nicht am Ziel. Er ist mit dir noch nicht am Ziel. Und genau darum geht es im letzten Teil unserer Verse. Wer aber sein Wort hält, und dann wird etwas beschrieben, was in diesem Menschen geschehen ist, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Wer sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Jesus Christus möchte, dass seine Liebe in deinem und meinem Leben zur Vollkommenheit kommt. Ich habe mich gefragt, wow, was für ein Anspruch. Wie kann es sein, dass ich als Mensch überhaupt die Liebe Gottes in Vollkommenheit ausleben? Das geht doch gar nicht. Was ist das für ein Anspruch? Ich denke, dass die Bedeutung dieser vollkommenen Liebe Gottes, das hat eher eine zweifache Bedeutung. Ich möchte uns den Vers einmal oder dieses Wort einmal in anderen Übersetzungen zitieren. Da wird das Wort gebraucht, zum Ziel kommen, vollendet geworden oder wahrhaft vollendet. Die Liebe Gottes ist in dem wahrhaft vollendet, der seine Gebote hält. Wisst ihr, wenn du die Liebe Gottes einem Menschen beschreiben oder erklären wolltest, der Gott nicht kennt, wie würden wir das machen? Wo können wir am deutlichsten erkennen, dass Gott uns liebt? Wo wird am deutlichsten sichtbar, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Ort, Golgatha. Auf Golgatha erkennst du die vollkommene Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu uns Menschen wurde an diesem Ort, in Jesus Christus, durch Jesus Christus, sichtbar. Und wer wissen möchte, wie sehr er von Gott geliebt wird, darf es nicht daran messen, wie gut es in seinem Leben ist. Wie krank oder wie gesund man vielleicht ist. Was ich habe oder was mir verwehrt wird, daran ist die Liebe Gottes nicht messbar, sondern nur daran, was hat er für dich am Kreuz von Golgatha getan. Die Frage ist, und jetzt komme ich wieder zu unserem Punkt, die Frage ist, was ist diese Liebe wert, wenn ich als Mensch noch keine Antwort auf diese Liebe gegeben habe? Was bringt dir der Tod Christi ganz persönlich am Kreuz? Was bringt es dir zu wissen, dass er das Sühnopfer und dein Fürsprecher sein möchte, wenn du bis heute keine klare Antwort ihm gegenüber gesagt hast? Weißt du was? Dann hat es auf dich überhaupt keine Auswirkung. Dann hat es für dich keinen Wert. Dann ist es ein Wissen, aber es ist nicht vollendet. Die Liebe Gottes, die nicht erwidert wird, ist eine unvollendete Liebe. Wenn meine Frau mir theoretisch sagen würde, ich liebe dich, und ich würde sagen, ich liebe dich aber nicht, wir hätten niemals geheiratet. Diese Beziehung wäre niemals entstanden. Gott sagt dir heute, dass er dich lieb hat. Und wenn du ihm deine Antwort verwehrst, wenn du ihm keine Antwort gibst, dann ist das eine nicht vollkommene Liebe, weil eine Beziehung entsteht erst dann, wenn du ihm eine Antwort gegeben hast. Die zweite Bedeutung dieser vollkommenen Liebe ist in der Aufforderung unseres Predigttextes entnehmen. Da steht, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch so zu leben, wie jener, wie Christus gelebt hat. Wie hat Christus gelebt? Kann ich ihn nachahmen? Kann ich so Menschen begegnen, wie er ihnen begegnet ist? Kann ich mein Leben so investieren, wie Christus seins für andere investiert hat? Wissen wir, warum Jesus gelebt, so gelebt hat, wie er gelebt hat? Weißt du, wir haben das jetzt schon sehr oft, habe ich das erwähnt. Du weißt, warum Christus sein Leben hingegeben hat. Weil er dich geliebt hat. Weil er dich heute noch liebt. Und wenn du heute da sitzt und spürst, dass er irgendwie zu dir spricht, dann nur aus einem einzigen Grund, weil er dich liebt und weil vielleicht diese Antwort noch fehlt. Und genau das ist die zweite Bedeutung einer vollkommenen Liebe Gottes. Sind wir bereit, unser Leben von dieser Liebe getrieben zu leben? Erst dann, wenn unsere Worte, unsere Taten, alles, was sogar was ich denke, erst dann, wenn es von der Liebe bestimmt wird, ist mein Handeln vollkommen, denn es ist für die Ewigkeit. Wenn es nicht davon bestimmt ist, dann hat es keinen Wert. Dann versuche ich vielleicht nur den Schein aufrecht zu wahren, aber nicht mehr. Leben, wie Jesus gelebt hat, bedeutet in seiner Liebe leben, von seiner Liebe getrieben. Ich wünsche uns, dass uns allen, bei uns allen, das Wissen über Jesus Christus nicht nur Theorie bleibt. Ich wünsche uns, dass jeder von uns erkennt, wo er vor Jesus Christus steht. Lebe ich ganz bewusst in seinem Wort. Und ich wünsche dir eine klare Entscheidung für Christus, damit seine Liebe auch in deinem Leben zur Vollkommenheit kommt. In diesem Sinne, Gottes Segen uns allen. Amen. Ich möchte mit euch gemeinsam zum Abschluss ein Lied singen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, dir dienen, dich lieben, Herr. Und lasst uns das als eine Antwort singen für den Herrn. Und danach geben wir noch etwas Zeit für eine Gebetsgemeinschaft. Darfst du in einem kurzen Gebet eine Antwort geben? Lass uns dazu aufstehen.